KVSW Talk, der KVSW-Podcast zu aktuellen Themen des Gesundheitswesens. Der Klinikverbund Südwest ist einer der leistungsfähigsten Krankenhausverbünde in Süddeutschland. Seine beiden Trägerlandkreise Böblingen und Calw investieren seit Jahren in eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region. Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, spricht mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Medizin und Pflege über Zukunftsthemen, die den Verbund bewegen. In dieser Folge geht es um die Wirtschaftlichkeitspotenziale des KVSW. Auf Basis einer Analyse der Sana AG wurde ein Programm entwickelt, um die steigende Defizitentwicklung zu stoppen und zukünftig wieder in wirtschaftlich stabiles Fahrwasser zu gelangen. Welche Stellhebel kann der KVSW ziehen, um die hochwertige Patientenversorgung aufrechtzuerhalten, sie aber gleichzeitig effizienter und damit wirtschaftlicher zu gestalten? Welche Chancen und Potenziale stecken im Unternehmen, um die Zukunft des Verbundes zu sichern? Diese und weitere Fragen diskutiert Alexander Schmidtke mit seinem Gast Mirko Papenfuß, Generalbevollmächtigter der Sana Kliniken AG und Leiter des Geschäftsfeldes Sana Managementverträge, der die Potenzialanalyse intensiv begleitet hat.
Ich freue mich zu einem erneuten Podcast unseres KVSW Talk. Heute den Generalbevollmächtigten der Sana Kliniken AG, Herrn Mirko Papenfuß, zu begrüßen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Schmidtke. Hallo.
Sehr schön, dass Sie heute da sind. Und es geht in dem heutigen Podcast schwerpunktmäßig um die gutachterliche Tätigkeit, mit der Sie beauftragt worden sind, auch unsere Träger und des Aufsichtsrates, zunächst mal für eine entsprechende Ergebnisverbesserungsprogramm, eine Potenzialanalyse durchzuführen. Der Klinikverbund Südwest ist seit einigen Jahren doch in einer wirtschaftlich nicht so guten Situation. Die Verluste haben sich ausgeweitet über die Jahre hinweg und die Träger, die beiden Landkreise Böblingen und Calw und der Aufsichtsrat erwarten eine wirtschaftliche Genesung, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Und wir haben jetzt der Sana Kliniken AG den Auftrag gegeben, mit uns gemeinsam mal eine entsprechende Potenzialanalyse und ein Ergebnisverbesserungsprogramm aufzustellen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Es geht auch ein Stück um Transparenz. Es geht darum, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein bisschen mitzunehmen, ihnen ein Gefühl zu geben, wie sind wir thematisch vorgegangen, wie sind Sie thematisch vorgegangen, wie sind Sie auch letztlich zu dem Ergebnis gekommen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse. Aber zunächst mal vielleicht ganz kurz was zu Ihnen. Wie viele Podcasts haben Sie schon gemacht in Ihrem Leben?
Ja, danke für die Frage, Herr Schmidtke. Ich muss zugeben, dass ich noch nicht mal einen gehört habe, ja, und mich von meinen Kindern aufklären lassen musste, dass das zwar aufgenommen wird, aber nicht live dann irgendwie gesendet wird. Von daher ganz spannende Thematik. Freue mich sehr. Danke auch nochmal, dass Sie und auch der Aufsichtsrat der Sana Kliniken AG das Vertrauen geschenkt haben, diese Potenzialanalyse hier zu machen. Wir sind ja de facto als Sana Kliniken AG relativ lange auch schon in diesem Bereich unterwegs. Das heißt, neben unserem Kerngeschäft, dass wir selber Krankenhäuser betreiben, haben wir auch schon lange auf dem Markt etabliert das sogenannte Thema Management, Managementberatung. Insofern glaube ich auch, dass wir uns hier mit unserem Know-how gut einbringen können oder auch eingebracht haben. Also von daher spannende Thematik. Schauen wir mal, wie wir hier gut durchs Thema kommen. Ja,
das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ja, also finde ich ja spannend, dass Sie heute früh noch Ihre Kinder gefragt haben, was ein Podcast ist. Die Innovation, die kommt, glaube ich, aus Brandenburg,
ja, oder? Na genau, ja, jetzt haben wir das Thema Brandenburg auch noch. Ja, aber ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben in Brandenburg auch Ampeln. Ja, also das sind nicht nur Landeier dort. Ja.
Nein, das war jetzt auch mehr ein humorvoller Beitrag. Aber vielleicht können Sie ein bisschen was über sich selbst sagen. Ich meine, was ist denn Ihr Erfahrungshintergrund? Seit wann sind Sie bei der Sana?
Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei der Sana. Ich war aber vorher ca. 20 Jahre lang bei der Rhön-Klinikum AG, dort als Geschäftsführer tätig. Am Anfang im Landkreis Nienburg an der Weser, das liegt zwischen Hannover und Bremen. Das war damals ein ganz klassisches Projekt, wie man so aus Sicht der privaten Klinikbetreiber sagt, nämlich wir haben 3 Krankenhäuser gekauft von einem Landkreis und von einer Stiftung, haben diese sogenannte Privatisierung dort durchgeführt, haben letztendlich die Häuser weiterentwickelt, inhaltlich weiterentwickelt, neu gebaut an 2 Standorten. Wir mussten auch ein Krankenhaus schließen, auch das gehört zu meiner Vita, und haben die Häuser aber damit, und so sehe ich das, so sehen das auch die Beschäftigten dort, in eine sichere Zukunft geführt. Ja, das ist ja immer ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind heute in einem Gesundheitswesen, wo wirtschaftliche Zahlen eine Rolle spielen.
Darf ich jetzt mal ganz kurz eine Frage stellen, wenn Sie, das, so, wenn Sie das so erzählen? Es gibt ja durchaus die Meinung im Krankenhausmarkt und in der medizinischen Versorgung, dass bei den Privaten der Druck extrem hoch ist. Ich meine, Rhön-Klinikum wurde ja jetzt an Asklepios verkauft, erst an Helios, dann an Asklepios. Ist ja ein sehr dynamischer Markt scheinbar. Aber können Sie das Gerücht entkräften, dass bei den Privaten die Ökonomie im Vordergrund steht und dafür die Qualität in der Patientenversorgung einfach ein Stück schlechter ist und darunter leidet?
Also entkräften ist ja mal relativ. Ich kann meine Meinung dazu sagen, so wie ich das 20 Jahre lang erlebt habe, vielleicht zweigeteilt. Der Druck wird, glaube ich, immer dann so wahrgenommen, wenn er mit Veränderung einhergeht. Und das überlagert das Thema aus meiner Sicht ganz deutlich. Veränderung ist immer eine schwierige Situation für die Beteiligten, die sich verändern sollen, von denen oder an die diese Erwartung besteht. Und das ist ja häufig, geht ja eben damit einher, wenn ich wirtschaftliche Defizite erwirtschafte und tatsächlich wieder auf eine schwarze Null oder sogar in einen Gewinn kommen möchte, dann müssen wir Dinge verändern. Das ist, glaube ich, häufig das, was als dieser Druck empfunden wird, dieser Veränderungsprozess. Wenn Sie mich aber fragen, geht das auch mit einer Verschlechterung der medizinischen Qualität einher, da wäre ich sehr vorsichtig. Ja, ich habe neben diesem Projekt, was ich damals in Nienburg an der Weser gemacht habe, bin ich auch 12 Jahre lang Geschäftsführer in Frankfurt an der Oder gewesen.
Das ist ein Maximalversorger?
Maximalversorger mit 850 Betten. Habe dieses Haus partnerschaftlich mit dem ärztlichen Direktor geführt. Und wir haben immer eine sehr, sehr intensive Diskussion dazu geführt. Ja, was ist so der wirtschaftliche Aspekt? Was ist der medizinische Aspekt? Und ich habe nie den Eindruck gehabt, dass wir das nicht im Konsens lösen konnten. Und auch der Mediziner mir ganz klar gesagt hat, er fühlt sich selber auch unwohl, ich sag's mal etwas salopp, wenn er Geld verbrennt. Ja, er hat auch den Anspruch, seine Dienstleistung so zu erbringen, dass sie wirtschaftlich ist, dass sie ihn auch in die Lage versetzt, in der Zukunft mit mir eine Diskussion zu führen, wohin soll sich die Abteilung entwickeln, was wollen wir dafür auch an Geld in die Hand nehmen, damit diese Entwicklung beschritten werden kann. Und er hat zum Beispiel den Spruch geprägt, das ist wie bei mir zu Hause, ja, am Monatsende muss Geld übrig bleiben, ja, ansonsten führe ich da auch eine Diskussion. Und von daher habe ich dieses Empfinden nie so entwickelt, wie es häufig auch dargestellt wird, ja, dass dieser ökonomische Druck auch tatsächlich zu einer schlechten Qualität führt.
Also 20 Jahre Rhön-Erfahrung, glaube ich, hat sie auch geprägt. Ja. Sie wissen vom Prinzip, wie ein Krankenhaus wirtschaftlich zu führen ist. Klar war auch die Erwartungshaltung klar, klare Renditeerwartungen. Jetzt sind Sie ja bei der Sana. Wie würden Sie denn jetzt nur mal ganz kurz so für uns einordnen, die Renditeerwartungen der Sana, glaube ich, sind ein bisschen anders wie als Klebius, Helios oder Rhön, oder?
Ja, das hat natürlich auch ganz klar etwas damit zu tun, wie ist die Eigentümerstruktur. Darauf legen wir auch bei der Sana Wert, dass wir das auch immer noch mal so hervorheben. Eigentümer der Sana sind die privaten Krankenversicherungen. Wir sind keine börsennotierte Aktiengesellschaft. Börsennotierung führt automatisch dazu, dass sie quartalsweise berichten müssen, dass sie auch immer wieder den Aktionären Bericht erstatten müssen über wirtschaftliche Entwicklungen. Und natürlich, und das weiß ich auch, Medizin tickt nicht quartalsweise. Ja, Medizin entwickelt sich, medizinische Dinge werden über Jahre hinweg entwickelt. Und da gibt es durchaus eine Diskrepanz, wenn Sie langfristige Entwicklung anstoßen wollen und dann trotzdem quartalsweise Erfolge vorweisen müssen. Und das ist genau der Punkt, der bei der Sana nicht stattfindet. Wir haben diesen langen Atem, auch deshalb, weil die privaten Krankenversicherungen sagen, wir wollen Versorgung mitgestalten. Wir haben nicht die enorm hohen Renditeerwartungen, die sie vielleicht die Börse an ein Unternehmen wie die Sana hätte. Und das gibt uns dann auch intern und auch nach außen nochmal eine ganz andere Möglichkeit zu agieren. Und das finde ich sehr positiv, muss ich ehrlich sagen.
Es gibt ja auch noch so die Meinung im Markt, die Privaten picken sich die Rosinen raus. Mhm. Und die kommunalen Krankenhausträger, die übernehmen eigentlich im Grunde wirklich die Grundversorgung, die Maximalversorgung. Würden Sie das unterschreiben?
Nee, also die Wahrnehmung habe ich noch nie gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich auch immer vehement widersprechen. Es ist wie immer im Leben. Ja, es gibt links und rechts am Spektrum gibt es auch immer schwarze Schafe. Die wird es sowohl bei den privaten Klinikbetreibern geben, aber wahrscheinlich auch bei den kommunalen Klinikbetreibern. Da würde ich ungern mit Schuldzuweisungen arbeiten. Aber das, was ich kennengelernt habe, sind alles Mediziner gewesen, die auch morgens noch in den Spiegel gucken wollten, in Anbetracht dessen, was auf sie zukommt im Laufe des Tages und auch abends in Anbetracht dessen, was sie tagsüber so getrieben haben. Und von daher muss ich ganz klar sagen, wer bei einem privaten Klinikträger arbeitet, der wird auch dort für sich ein Umfeld entwickelt haben, in dem er sich wohlfühlt, in dem er auch die Arbeitsleistung so erbringen kann, wie er sich das selber auch vorstellt.
Okay, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Auftrag, den Sie vom Klinikverbund Südwest bekommen haben. Es ging darum, wir haben jetzt das Jahr 2022, werden wir etwa mit 50 Millionen, etwas über 50 Millionen Verlust abschneiden. Es ging letztlich darum, mal eine Potenzialanalyse zu machen, zu sehen, wo kommen die 50 Millionen her, wie sind Sie vorgegangen und was für Erkenntnisse haben Sie?
Ich habe es eingangs ja gesagt, oder Sie haben auch darauf hingeführt, ich bin gelernter Kaufmann in Anführungszeichen. Ich war lange Jahre Geschäftsführer. Und natürlich haben wir uns dem Thema über die Analyse der Zahlen genähert. Wir haben uns das, was uns vom Klinikverbund Südwest zur Verfügung gestellt wurde, an betriebswirtschaftlichen Daten uns angesehen, haben das auch mit den Zahlen der SANA verglichen, sowohl in der reinen Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung, aber natürlich dann auch, wenn wir Themen identifiziert haben, in einer vertiefenden Analyse. Und auffällig ist, da beißt die Maus keinen Faden ab, dass wir einen sehr hohen Personalaufwand innerhalb des Klinikverbundes Südwest haben im Vergleich zum Leistungsgeschehen. Das ist auffällig. Und in diesen Diskussionen sage ich immer, dass es Personalaufwand ist ein Mix aus Menge mal Preis. Das heißt, wir werden uns immer angucken müssen, wie sind die Tarifstrukturen. Wir werden uns aber auch angucken müssen, wie ist die eingesetzte Personalmenge. So, und das sind so die Kernthemen. Wir wissen, dass der Personalaufwand, die Personalaufwandsquote im Vergleich zur SANA sehr hoch ist, aber auch nicht nur im Vergleich zur SANA, sondern auch im deutschlandweiten Vergleich. Ja, da muss man jetzt, bevor man die Diskussion wieder am privaten Träger entfachen will, muss man ganz klar sagen, Personalaufwandsquoten können im deutschen Gesundheitswesen sich nur um die 60% bewegen. Alles andere führt automatisch dazu, dass sie unwirtschaftlich arbeiten werden.
Und zu welcher Personalaufwandsquote sind Sie im Ergebnis gekommen?
Ja, wir haben eine Spreizung zwischen den einzelnen Standorten, die bei etwas über 70% beginnt und endet bei knapp über 80%. Und das sind natürlich dann Zahlen, wo man ganz klar sagen muss, da beginnt Unwirtschaftlichkeit.
Gut, da müsste man sich, glaube ich, und das haben Sie sicher auch angesehen, wenn man mal ein bisschen differenziert vorgeht, haben wir einmal den patientennahen Bereich. Mhm. Ich glaube, das ist mal der eine Bereich. Wir haben dann die medizinische Infrastruktur, die medizinischen Institutionen. Das sind die wie Labor, wie Radiologie, wie Bereiche, die einfach übergeordnet Medizintechnik organisiert sind. Und wir haben den Bereich der betrieblichen Infrastruktur. Jetzt sind wir ja, glaube ich, Sie sind ja sehr gestuft vorgegangen. Sie haben sich alle Bereiche intensiv angesehen. Fangen wir vielleicht mal bei der betrieblichen Infrastruktur an. Ja, die im Grunde ja eine gewisse Serviceleistung bietet, die wichtig ist, auch damit die Leistung vor Ort gut erbracht werden kann am Patienten. Aber haben Sie da Auffälligkeiten gesehen?
Also ja, natürlich haben wir die gesehen. Wir haben sie an zwei Punkten gesehen und ich möchte auch eins noch vorausschicken. Die Erwartung ist ja auch immer, wenn wir uns im Krankenhaus bewegen, auch gerade von den Kolleginnen und Kollegen, die am Patienten arbeiten, dass man den Blick auch in diese Richtung lenkt, ja, dass man nicht nur immer auf die Mitarbeitenden schaut, die Patienten behandeln. Insofern, das haben wir uns angesehen. Alleine schon aus der Situation heraus, wie haben sich die Beschäftigungszahlen in diesen patientenfernen Bereichen von 2019 bis 2022 entwickelt.
Also Sie haben die 3 Jahre praktisch miteinander verglichen. Genau. 2019, 2020, 2021, 2022, wo der Verlust praktisch von etwa 25 Millionen jetzt in 2022 auf über 50 Millionen angewachsen ist.
Genau. Okay. Die Zahlen sind deutlich gestiegen.
Welche Zahlen? Die Personalzahlen? Die Menge praktisch,
ja, die Menge. Ja, die Personalzahlen sind deutlich gestiegen. Ich glaube, so knapp 100 Vollkräfte waren das in diesem Zeitraum. Wenn man dagegen setzt, wie sich die Leistungen in der Zeit entwickelt haben, da hat der Klinikverbund, bildet da keine Ausnahme von dem, was bei SANA passiert ist oder von dem, was in Deutschland passiert ist. In der Pandemie sind die Fallzahlen überall zurückgegangen. Und da bestand die Erwartung, und letztendlich natürlich auch die Herausforderung genau darin, das auch ein Stück weit nachzuvollziehen. Ja, so wenn Leistungen zurückgehen, dann muss auch unsere Reaktion, dann ist die Erwartung an den Geschäftsführer, an die Geschäftsführung natürlich auch diese Entwicklung nachzuvollziehen und auch Personalbestand auch mal nach unten anzupassen. Das ist hier nicht passiert. Da gibt es eine sehr große Diskrepanz in unserer Wahrnehmung. Und das ist mit Sicherheit auch die große Herausforderung, an der Schraube, ich sage es mal so deutlich, auch wieder zurückzudrehen.
Ja gut, also wenn man jetzt überlegt, wir kommen vom Jahr 19 mit einem Verlust mit 25 Millionen, hatten da einen gewissen Personalstand, der um etwa 100 VK, ein bisschen mehr drüber sogar, aufgebaut worden ist, müssen wir ja trotzdem noch mal davon ausgehen, dass bei den 25 Millionen Verlust nochmal die Basis überprüft werden muss. Wie hoch sind denn die Personalzahlen tatsächlich in den Bereichen? Und haben wir da die notwendige Effizienz und Effektivität? Wie ist da Ihr Eindruck von außen?
Ja, also was für mich als Außenstehenden sofort auffällig war, ist natürlich die Struktur. Wie ist Führung hier beim Klinikverbund Südwest strukturiert? Wenn ich es einfach ausdrücke, dann haben Sie zu viele Verantwortliche, die auch die Verantwortung auf zu viele andere wieder verweisen können. Ich würde mir da mehr direkte Führung vorstellen, mehr 1:1, mehr Verantwortung auf einzelne Personen, die dann diese Verantwortung auch wahrnehmen. Ja, das ist immer so ein Gleichgewicht, was auch gehalten werden muss, zwischen dem, was man selber als Anspruch artikuliert und dem, wie man der Sache dann auch gerecht wird. Ja, ich kann Führung nur dann leben, wenn ich sie auch vorlebe oder nur dann bekommen, wenn ich sie auch vorlebe, wenn ich tatsächlich auch unmittelbar im Geschäft präsent bin. Nur dann kann ich auch erwarten, dass das, was wir tun, auch von allen mitgelebt wird. Und das muss ich sagen, das war für mich auffällig, dass wir hier eine sehr umfangreiche Führungsstruktur etabliert haben, die wir so bei der Sana nicht leben würden, die ich aber auch aus anderen Unternehmen so nicht kenne.
Gut, wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt mal adressiert ist, auch im Ergebnisverbesserungsprogramm. Wir müssen uns das mit den einzelnen Bereichen auch ansehen. Es ist durchaus auch meine Wahrnehmung, ich bin ja auch noch nicht so lange da, jetzt ein halbes Jahr, dass ich sage, manche Dinge könnten etwas schlanker organisiert sein, effizienter, effektiver. Und ich glaube, da sind wir jetzt nicht weit auseinander, aber wir wissen beide, dass natürlich jeder sein Bestes tut und wir jetzt versuchen müssen, miteinander auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, da auch ein Stück weit einfach mehr Wirtschaftlichkeit herzustellen. Wir sollten jetzt mal eine Stufe höher gehen auf die Ebene der medizinischen Infrastruktur. Medizinische Infrastruktur, Labor, Medizintechnik, Radiologie, Medizinkontrolling, Physiotherapie, alles, was bei uns praktisch zentral organisiert wird, aber nicht direkt vor Ort in den Kosten drin ist. Ich glaube, deswegen haben wir die verschiedenen Stufen. Nur, dass vielleicht auch die Hörer verstehen, warum wir so vorgehen. Ne? Also wir sind jetzt auf der Ebene der medizinischen Infrastruktur. Die haben Sie sich auch genau angesehen?
Ja, natürlich. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir nähern uns den Themen zunächst mal über eine Zahlenanalyse. Und überall da, wo wir Auffälligkeiten sehen, gucken wir uns das gerne auch nochmal genauer an. Und gerade die Bereiche, die Sie erwähnt haben, sind auch für uns innerhalb der Sana wesentliche Leistungsbereiche, die wir schätzen, die wir auch entwickeln wollen, wo wir aber eben auch eine gewisse Expertise haben. Labor.
Ganz kurz, wenn Sie über Auffälligkeiten sprechen, habe ich jetzt vorhin auch verstanden bei Ihrem Vortrag, dann schauen Sie sich immer an, das medizinische Leistungsspektrum des einzelnen Krankenhauses oder auch des Klinikverbundes Südwest und die dazugehörigen Kosten. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn es da eine Disbalance aus Ihrer Sicht geht, ist das eine Auffälligkeit, dann vertiefen Sie.
Genau. Was man an dem Punkt noch ergänzen muss, das ist keine Aussage zur medizinischen Qualität oder sonstigen Themen, sondern wir nähern uns der Thematik ausschließlich aus kaufmännischer Sicht. Ja, und genauso, wie Sie es beschrieben haben, ist unsere Herangehensweise. Und selbst in den Punkten, wo wir als Sana, wir sind ja ein klassischer Krankenhausbetreiber, auch nicht die ultimative Expertise haben, so haben wir uns doch an die geänderten Rahmenbedingungen schon angepasst. Beispielsweise beim Thema Radiologie. Wir haben mit der Med 360 Grad einen ambulanten Dienstleister erworben, der eine hohe Expertise mitbringt im Bereich der Radiologie, auch im Bereich der Orthopädie. Die sind sehr stark aktiv beim Betrieb von ambulanten OP-Zentren und eben auch im Bereich der Radiologie. Und die unterstützen uns natürlich als Tochtergesellschaft der Sana bei der Restrukturierung innerhalb unseres Unternehmens.
Betreiben die eigene Radiologiepraxen?
Ja, die betreiben eigene Praxen, die betreiben auch eigene ambulante OP-Zentren und das aufgrund ihrer hohen Spezialisierung auch mit einer hohen Expertise, sowohl fachlich als auch wirtschaftlich.
Und was hat die Analyse mit 3 Sätzen ergeben aus Ihrer Sicht? Wo haben wir einfach Verbesserungspotenziale und Chancen nach vorne hin?
Also die Kollegen sehen sich das sehr differenziert an. Die haben nicht nur einen pauschalen Blick darauf, die gucken sich an, wie kann man die Standorte ambulant auch weiterentwickeln. Ja, wo sehen Sie, Kollegen, auch Chancen in der Behandlung von Patienten? Wir wissen ganz genau, dass im Bereich der Radiologie auch häufig im ambulanten Setting Wartezeiten bestehen, wo man auch Angebote unterbreiten kann. Die sehen sich aber natürlich auch an, wie ist die personelle Ausstattung, wie ist auch die Struktur der Radiologie. Die haben viele, viele positive Punkte gefunden, dass es auch Rotationssysteme schon gibt und dergleichen mehr. Die sagen aber auch ganz klar, bei dem Gerätepark, den ihr habt, bei den Mitarbeitern, die ihr habt, die gut qualifiziert sind, könnt ihr auch mehr Patienten untersuchen. Dem Thema solltet ihr euch widmen. Da ist ein hohes Potenzial und da geht es in dem Bereich gar nicht so sehr darum, Kosten einzusparen, sondern tatsächlich auch sich viel mehr dem ambulanten Markt zu öffnen und die vorhandenen Ressourcen besser auszulasten. Das ist eine wesentliche Erkenntnis der MED360.
Sie haben eine weitere Erkenntnis zum Thema unserer Medizintechnikausstattung, die doch, fand ich, für mich jetzt auch etwas überraschend war, dass wir einfach zu einem großen Gerätepark insgesamt haben, immer im Lichte unseres Medizinspektrums insgesamt. Ja. Können Sie da vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu sagen?
Genau, das ist auch eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben im Rahmen der Analyse. Auch hier haben wir Kolleginnen und Kollegen, die sich Sana-weit damit beschäftigen, die aber auch auf dem Markt aktiv sind. Das Sana Medizintechnische Zentrum. Die Kollegen haben sich das angesehen, die haben sich schon angesehen, wie ist das Leistungsspektrum der Häuser und können dann auch anhand von Vergleichswerten sagen, es gibt hier besonders viel medizingerätetechnische Ausstattung, eine sehr gute Ausstattung, aber in unserer Welt eben auch eine in der Menge zu hohe Ausstattung. Und das hat natürlich alles so seine Konsequenzen. Ja? Wenn Sie Geräte aufstellen, dann betreiben Sie die Geräte auch. Dann ist immer die Frage, ist die Auslastung auch wirklich gut? Ja? Da denken wir, da muss man schon an dem einen oder anderen Punkt nachschärfen. Und jedes Gerät, was da steht, produziert auch Kosten. Auch das kann ich als Kaufmann unumwunden sagen. Wartungskosten, Instandhaltungskosten, das sind alles Dinge, die mit erwirtschaftet werden müssen, wo man sich immer wieder die Frage stellen muss, ist die Ausstattung auch passend zum Leistungsvolumen?
Das wäre tatsächlich auch eine Erklärung für unsere relativ hohe Instandhaltungsaufwendung, ja, die natürlich auch letztlich das Ergebnis belastet, die schon signifikant höher ist als in anderen Krankenhäusern mit dem gleichen Leistungsspektrum. Ich glaube, da sind wir uns einig, wir müssen da einfach im Zuge der nächsten Jahre eine gemeinsame Planung haben, wie wir den Gerätepark ein Stück optimieren, gemeinsam mit den Verantwortlichen, wo wir einfach gucken, wo können wir gemeinsame Geräte nutzen, wo kann man clustern, welche Geräte kann man besser auslasten, wo kann man vielleicht auch mal auf 1-2 Geräte verzichten durch eine interdisziplinäre Auslastung. Das ist natürlich die harte Umsetzungsarbeit dann von heute praktisch zum Soll. Ich würde ganz gerne tatsächlich jetzt nochmal auch auf den sensibelsten Bereich kommen. Das ist letztlich auch wirklich der patientennahe Bereich. Da haben wir ja vom Prinzip einmal die Erlöse, ja, wo Sie auch festgestellt haben, dass wir durch Verbesserung der Dokumentation, mal vorzugreifen, vielleicht auch durch Codierung auch noch unsere Leistung besser bezahlen lassen können. Ich glaube, das ist etwas, das sollten wir schnell angehen. Das kostet niemanden irgendwie was
das
Besonderes.
Das tut auch nicht weh, nein.
Genau, es tut nicht weh. Ja. Aber wenn man jetzt über die Personalkostenquote insgesamt spricht, dann haben wir jetzt schon gesagt, wir haben... Da spielt die Infrastruktur eine Rolle, es spielt die medizinische Infrastruktur eine Rolle, aber es spielt natürlich auch der patientennahe Bereich eine Rolle. Das müssen wir aber gleich relativieren, müssen natürlich den Pflegedienst, der gegenfinanziert ist, durch als Selbstkostendeckungsprinzip ein Stück rausrechnen. Jetzt haben Sie festgestellt zunächst mal, dass wir auch durch etwas härtere Budgetverhandlungen an der einen oder anderen Stelle, wenn ich es mal so ausdrücken kann, vielleicht auch die ein oder andere Million noch erwirtschaften können. Also es ist nicht alles, was momentan praktisch an Kosten im Pflegedienst da ist, auch wirklich gegenfinanziert. Können Sie da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen?
Ja, also ich sag mal, das Thema Budgetverhandlung, das ist ja für die Krankenhausträger immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, wir sind in der Diskussion mit den Krankenkassen häufig gar nicht immer auf Augenhöhe. Ja, das ist ein sehr schweres Thema. Da muss man auch ganz klar sagen, lassen sich die Unterschiede zwischen den Bundesländern auch nicht immer nivellieren. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, und das sehen ja auch Ihre Kollegen hier so, es gibt Potenziale, die man im Rahmen der Verhandlungen tatsächlich noch für den Klinikverbund gewinnen kann.
Im Ergebnisverbesserungsprogramm stehen 5 Millionen.
Ja, natürlich.
Das ist eine ordentliche Zahl.
Ja, ja. Aber Sie haben es gerade auch angesprochen und da würde ich jetzt gleich nochmal hinlenken wollen. Sie haben gesagt, ja, der Pflegedienst ist finanziert über das Pflegebudget, aber leider nicht alles. Ja, auch das ist uns aufgefallen. Wir haben im Klinikverbund Südwest eine sehr hohe Quote und auch sehr hohe Aufwendung für Fremdpersonal, was hier eingestellt wird.
Also Leasingpersonal.
Wie bitte?
Leasingpersonal,
was im Pflegedienst beschäftigt wird, was im ärztlichen Dienst beschäftigt wird. Und das sind Zahlen in ihrer Größenordnung. Das sage ich jetzt mal so, die habe ich noch nicht gesehen. Das ist.
Ja, das kann ich bestätigen. Das waren 17 Millionen im Jahr 2022. Und da ist auch schon eine klare Order von meiner Seite aus. Und ich glaube, das wird auch schon stringent umgesetzt, dass wir diese 17 Millionen Leasingkosten deutlich nach unten fahren. Also ich glaube, das müssen wir. Aber die Begründung, und da kommen wir zum weiteren Potenzial, was Sie ja dargestellt haben, war ja, dass man ohne Leasing, weil Stellen nicht besetzt war, die Leistung nicht hätte erbringen können. Mhm. Da haben Sie aber in Ihrem Ergebnisverbesserungsprogramm doch ein deutliches Potenzial im Bereich der Abläufe, der Patientensteuerung, Entlassmanagement dargestellt. Die sogenannten unbezahlten Tage, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt irgendwie zwischen einer mittleren Verweildauer und der oberen Grenzverweildauer. Und das war schon, finde ich, erheblich. Ich glaube, es waren um die 15 oder 16 Millionen, die man entweder auf der Erlösseite oder auf der Kostenseite an Wirtschaftlichkeit heben kann. Können Sie das vielleicht mal mit einfachen Worten erläutern?
Ja, also einfache Worte, das ist bei dem Thema in der Tat schwierig und eine Herausforderung. Ich probiere das einfach mal.
Aber Sie sind langjähriger Geschäftsführer, das schaffen Sie.
Ja, Schmidt, Gedanke. Worum geht's? Natürlich, in der ersten Draufsicht ist das natürlich genau die richtige Aussage. Ja, Betten sind voll, wir brauchen mehr Personal dafür. Wenn wir uns dann allerdings fragen, und das haben die DRGs nun mal mit sich gebracht, dass jeder Patient im Rahmen dieses DRG-Systems eine geplante Verweildauer hat, ja, die sicherlich auch einer gewissen Schwankung unterliegt, aber im Mittel eben kalkuliert ist, dann müssen wir uns daran orientieren. Und das ist der Hebel, von dem Sie gerade gesprochen haben, wenn Verweildauern zu lange sind, wenn wir es nicht schaffen, Patienten so, wie es vom System vorgesehen ist, in einer bestimmten Zeit zu behandeln, dann ist die Folge, dass ich entweder keine Betten habe für Neuaufnahmen oder aber eben mehr Personal brauche zur Betreuung dieser Patienten. Und darum geht es. Das sind Themen, die wir uns bei der Sana immer sehr genau ansehen, die wir auch in den Häusern sehr genau steuern, wo wir auch in die Diskussion mit den Beteiligten gehen, um genau das zu erreichen. Wir müssen es schaffen, dass die mittlere Verweildauer auch für uns der Maßstab ist. Tendenziell sollten wir sogar etwas darunter liegen, aber das ist immer eine Diskussion, die kann man noch mal im Detail führen. Aber darum geht es, ja. Da werden aus dieser Sicht heraus Betten betrieben, die Sie für die Behandlung der Patienten formal nicht brauchen.
Gut, aber Sie wissen sicher und werden auch mit der Begründung konfrontiert, auch bei der Sana. Ich habe mich auch mit dem Thema hier beschäftigt, mit Mitarbeitern gesprochen, dass teilweise eine Abverlegungsproblematik ist. Wir kriegen die Patienten zum Teil einfach nicht wegverlegt. Die Nachsorge ist nicht gewährleistet. Wir haben momentan noch keine Kurzzeitpflege. Ich glaube, das ist eine Lösung. Das wollen wir auch sehr, sehr schnell anpacken. Wir haben da jetzt auch schon in der Geschäftsleitung mit den Regionaldirektoren darüber diskutiert, dass wir eine eigene Kurzzeitpflege betreiben, wo wir Patienten einfach schnell auch wegverlegen können, damit dann einfach auch die langfristige Versorgung der Patienten nochmal in Ruhe geklärt werden kann. Das kennen Sie sicher, dieses Natürlich. Thema. Aber es ist, glaube ich, nicht der Hauptgrund, oder?
Nein, also auch da muss man ganz klar sagen, ja, das sind Teilaspekte, die existieren auch. Hier stellt sich immer nur die Frage, wie hoch ist der Anteil der Patienten an der Gesamtzahl derer, die zu lange im Haus liegen. Und da muss man ganz klar sagen, ist bei uns innerhalb der Sana die Erkenntnis, es gibt viele Themen, die bei uns in den hausinternen Prozessen liegen. Und es gibt einige Themen, die außerhalb unseres Hauses liegen. Sie haben es gerade selber angesprochen, Kurzliegerstation, ja, beziehungsweise ambulante Pflege.
Die Kurzzeitpflege, ja. Also es gibt Kurzzeitpflegestationen, habe ich beim alten Arbeitgeber eingerichtet. Da konnten wir sehr schnell die Patienten auch für eine gewisse Zeit hinverlegen, haben praktisch eine extra Vergütung und haben damit das Krankenhausbett frei gehabt. Und das wäre hier die Lösung.
Genau, Kurzzeitpflege ist die Antwort zum Teil darauf, ja. Die andere Thematik ist natürlich die Frage, wie habe ich auch mit der Nachsorge, was habe ich für strategische Partnerschaften? Wir nutzen bei der Sana auch ein digitales Portal, wo wir im Prinzip die aufnahmefähigen Einrichtungen identifizieren, um dann auch tatsächlich eine zügige Abverlegung hinzubekommen. Aber, und so ehrlich müssen wir bleiben, es geht aber auch darum, die Entlassung am ersten Tag zu planen. Ja, nichts ist so überraschend wie der Tag der Entlassung. Ja, der kommt irgendwann und im Normalfall kennen wir den auch schon bei der Aufnahme, zumindest beim Großteil unserer Patienten. Und das sind dann die Hausaufgaben, auf die wir uns fokussieren können. Den Kolibri, den können wir dann immer noch jagen.
Ich mag ja Ihre Klarheit, ne? Die liegt sicher aus Brandenburger gegen Berliner Dialekt. Auch die Deutlichkeit, die man sicher bei einem privaten Träger auch an den Tag legt. Da wird nicht lange um den heißen Brei rumgeplaudert. Deswegen, ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Ja. Ich würde vielleicht jetzt nochmal ganz kurz auf den letzten Themenkomplex. Im Ergebnisverbesserungsprogramm haben Sie insgesamt 60 Millionen Euro identifiziert. Das sind ja ganz, ganz viele Maßnahmen, die wir im Klinikverbund erstmal sehr optimistisch betrachten können, weil sie uns einfach Chancen geben, wirtschaftlich zu genesen. Ja. Wir beide wissen aber, glaube ich, auch aus unserer Tätigkeit und aus unserer Erfahrung, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das heißt, wie gehen Sie denn oder wie sind Sie in der Vergangenheit mit den Veränderungen umgegangen? Ich meine, die Menschen haben gewisse Gewohnheiten, sind gewisse, ich sage es immer so mit meinen Worten, Komfortzonen eingerichtet. Da ein Stück die Mitarbeiter rauszuführen, sie mitzunehmen, dass sie da einfach auch ein Verständnis für haben. Wie geht die Sana mit solchen Themen um? Auch wenn sie beispielsweise jetzt neue Krankenhäuser übernehmen.
Also es geht nicht ohne die Mitarbeiter. Punkt. Ja, da müssen wir jetzt nicht lange drum herum reden. Das heißt, auch wir bei der Sana brauchen die Kolleginnen und Kollegen für diese Veränderung. Aber die Frage ist immer, wie ist auch die Erkenntnis und die Bereitschaft? Ja, und davon sprechen Sie ja auch gerade. Wie kommen wir dahin, dass die Kolleginnen und Kollegen mitmachen wollen? Und da gibt es kein Standardwerkzeug in Anführungszeichen oder die Standardmethode, sondern das ist immer eine Frage, die sich fast schon von Fachabteilung zu Fachabteilung stellt. Ja, wir brauchen Führungskräfte, die ihre Aufgabe und ihre Verantwortung wahrnehmen wollen, die auch durch Veränderungen hindurchführen wollen, die den Mitarbeitern auch die Lösung zeigen wollen und die auch sagen, ich gehe voran, ich mache mit. Ja, das ist der erste Punkt. Ja, das ist ein ganz wichtiger, weil daran werden sich auch viele orientieren. Das andere sind natürlich dann wieder so faktische Themen. Ja, wir müssen inhaltlich überzeugen. Ja, wir müssen zeigen, dass wir die Dinge verstanden haben. Wir müssen sie gut erklären können. Wir müssen am Ende natürlich auch zeigen, wie ist die Lösung dafür. Ja, und das ist dann am Ende die hohe Kunst, die auf Sie, auf Ihre Kollegen und vielleicht auch auf uns zukommen wird, das dann auch in jedem einzelnen Bereich hinzubekommen. Da gibt es kein Patentrezept dafür.
Wir sind relativ weit jetzt in unserem Podcast, kommen eigentlich schon auf die Zielgerade, in die finale Phase. Wenn Sie jetzt die Zahlen heute sehen, wie gesagt, einen hohen Verlust, der sich jetzt auch 23 noch mal deutlich ausweiten wird, auch durch Außeneinflüsse. Wir haben aber ein hohes Potenzial. Ja, von 60 Millionen, ja, was sicher auch nochmal validiert werden muss, intern an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht ist es in dem einen Bereich ein bisschen mehr, im anderen ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das ist ja schon eine optimistische Größe. Optimistisch deshalb, weil es wäre ja schrecklich, man hat einen hohen Verlust und hätte keine Potenziale. Ja, da würde ich auch ehrlicherweise in eine Frustration reinkommen. Jetzt ist aber die Frage, was glauben Sie denn, wie lange werden wir brauchen, um letztlich so einen Verlust konsequent über die Jahre abzubauen und wirtschaftlicher zu werden? Aus einem Erfahrungswert heraus.
Also, Herr Schmidtke, da muss ich leider wieder zweigeteilt antworten. Ja? Wir bei der Sana, wir nehmen uns da, wenn ich das so salopp sagen darf, nicht ganz so viel Zeit dafür. Ja? Das ist aber auch eine Frage, das ist die Frage, wie der Träger die Philosophie hat. Wenn wir Krankenhäuser übernehmen, dann haben wir
sehr... Das kann ich sagen. Der Träger hat dem Grunde nach eine klare Vorgabe gemacht und hat gesagt, er möchte in 7 Jahren eine schwarze Null. Halten Sie das für realistisch?
Ja, natürlich. Also darauf wollte ich gerade hinaus. So viel Zeit würden wir uns bei der Sana nicht nehmen. Aber natürlich, ja, das kann man erreichen. Wir haben die Themen, da gibt es ganz viele davon. Wir haben ein paar angesprochen. Die werden wir in diesem Jahr, Anfang nächsten Jahres realisieren können. Und auf die Art und Weise hat man eine gute Chance, in 7 Jahren das Unternehmen wieder auf so wirtschaftlich starke Füße zu stellen, dass das zu einer schwarzen Null führt.
Ja. Ich meine, das ist eine ehrgeizige Zahl, wenn ich überlege, der Klinikverbund existiert seit 2006, das sind 17 Jahre und hatte, glaube ich, noch nie schwarze Zahlen. Ein Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Insofern wäre das natürlich schon, muss ich ehrlich sagen, ein Highlight, wenn wir das hinbekommen. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch in der Diskussion. Ich weiß, es ist eine harte Arbeit, viel Überzeugungsarbeit. Es wird auch mal ein bisschen rauschen miteinander. Ich glaube, unser oberstes Maxim, aber das ist auch Ihrens, das haben Sie jetzt auch deutlich gemacht, ist am Ende natürlich, wir wollen die bestmöglichste Versorgung der Menschen.
Ja.
Wir wollen sie aber natürlich auch einigermaßen wirtschaftlich hinbekommen. Wir wollen sie effizient hinbekommen. Wir fühlen uns unseren Patienten verpflichtet und wir wollen vor allem auch die kommunale Trägerschaft sichern. Und ich glaube, beide Landräte haben sehr deutlich gemacht als Gesellschafter, dass sie bereit sind, auch diesen Marathonlauf mitzugehen. Ja, also sie erwarten von uns jetzt nicht ein Formel-1-Tempo, aber sie erwarten tatsächlich merkliche Verbesserungen. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass auf Dauer ein Krankenhausverbund mit hohen Verlusten aufgrund der Haushaltslagen auch nicht finanzierbar ist. Und insofern, glaube ich, sollte es unser gemeinsamer Ansporn sein, das auch miteinander hinzubekommen. Also ich werde jedenfalls als Geschäftsführer mein Bestmöglichstes tun und habe da auch viel Geduld, glaube ich, und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Papenfuß. Was würden Sie dem Klinikverbund für die nächsten 2, 3 Jahre wünschen?
Eine gehörige Portion Optimismus und Zuversicht. Ja, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ich weiß, dass die Sichtweise auf private Klinikträger immer sehr differenziert ist und häufig auch negativ besetzt ist. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Ich arbeite sehr gerne bei der Sana und ich kenne ganz viele Menschen, die gerne bei der Sana arbeiten. Das sind ärztliche Kollegen, das sind pflegerische Kollegen in allen Berufsgruppen. Die fühlen sich wohl, die gehen gerne auf Arbeit und die entwickeln auch bei uns gerne das Unternehmen, ihr Arbeitsumfeld aktiv mit. Und das ist das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Seien Sie so optimistisch, gehen Sie die Dinge an und sehen Sie es als Chance und nicht so sehr als Bedrohung.
Ich bin 30 Jahre im Krankenhausmanagement, davon 23 Jahre im öffentlichen Bereich. Ich bin ein überzeugter kommunaler Vertreter. Mhm. Ja, ich wollte auch nie zu einer privaten Klinikkette, nicht, weil ich da Sorge davor habe. Es macht mir einfach Spaß, dass hier manche Dinge vielleicht etwas mehr in die Balance gebracht werden müssen, dass man vielleicht auch Umwege gehen muss. Mhm. Ich sage immer, Umwege erweitern die Ortskenntnis ein Stück. Ist klar, Sie haben, glaube ich, deutlich gemacht, bei einem Privaten gibt es klare Maxime. Sie marschieren klar, sehr straight durch, können auch durchentscheiden, ganz klar. Ich war übrigens auch 7 Jahre beim Freigemeinnützigen, beim katholischen Träger. Der ist vergleichbar mit einem Privaten. Also rein von der Diktion, von der Art und Weise, da ist auch der Mensch im Mittelpunkt, aber auch die Finanzen. Mhm. Und insofern, glaube ich, können wir das gut in die Balance bringen. Also nochmal, ich bedanke mich sehr herzlich. Es war ein sehr, sehr gutes Gespräch mit Ihnen. Ja, Sie sind ein sympathischer Geschäftsführer, trotz privat. Ne? Also ich glaube, Sie können auch im Kommunalen arbeiten. Da bin ich ganz überzeugt von Ihrer Art
her. Schauen wir mal, ja.
Und ich glaube, wenn man mit Sicherheit auch einen Anschlusspodcast machen zu dem ein oder anderen Thema, würde ich gerne noch mal vertiefen, auch das Thema, wie gehen Sie mit Ambulantisierung um? Vielleicht auch in einiger Zeit, wenn wir auch schon eine Wegstrecke gegangen sind, wie ist das Resümee von uns? Wie haben sich die Potenziale auch bewahrheitet? Also insofern ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihr Kommen und für die Bereitschaft, Ihren ersten Podcast zu machen. Berichten Sie es Ihren Kindern gegenüber.
Ja, mache ich toll. Auch von meiner Seite. Ganz lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur erwidern, das Kompliment, Herr Schmidtke. Und in der Tat, ich werde berichten. Ja, danke.
Das war KVSW Talk, der KVSW-Podcast zu aktuellen Themen des Gesundheitswesens. Mehr Informationen finden Sie unter www.kvsw.de.